Psalm 27, Vers 1 bis 5. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, so sind sie es, die straucheln und fallen. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich heben. Wir wollen ein weiteres.
In der Jugendgruppe beschäftigen wir uns jeweils ein Jahr lang mit verschiedenen Themen, die zu einem besonderen Leitvers eine Verbindung haben. So beschäftigen wir uns jetzt seit August mit diesem genannten Vers aus Galater 2, Vers 20. Heute möchte ich mit euch zusammen diesen einen Vers besonders unter die Lupe nehmen. Schauen wir mal, welche Schätze dort zu finden sind. Und als etwas Besonderes wird der heutige Predigttext nicht nur gelesen, sondern von der Jugendgruppe vorgesungen. Leider konnten wir das Lied nicht mit der ganzen Jugendgruppe üben, deshalb werdet ihr nur einen Teil der Jugendgruppe sehen, aber ich freue mich sehr, dass sie den Mut aufbringen, das Lied, diesen Vers hier vorzutragen. Bitte schön.
Christus lebt in mir.
Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir.
Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir.
Was ich habe jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an Gottes Sohn, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingab, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingab.
Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir.
Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir.
Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir.
Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir.
Sohn, der mich geliebt hat
Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Um diesen Vers in seinem Kontext zu sehen, lese ich noch einmal Kapitel 2 aus dem Galaterbrief ab Vers 15 bis 21. Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Doch weil wir wissen, dass der Mensch nicht durch Werke des Gesetzes gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden werden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. In diesem Abschnitt beschreibt Paulus die Situation und die Realität des Christen. Wir werden den Inhalt dieses einen Verses in 4 Abschnitten erarbeiten. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Und viertens, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Zum ersten Teil. Ich lebe, doch nun nicht ich. Was will Paulus hier zum Ausdruck bringen? Ich lebe. Ja gut, das können wir verstehen. Das können ja wir von uns auch aussagen. Aber dann sagt er, doch nun nicht ich. Wie kann das sein? Ist diese Aussage nicht ein Widerspruch? Gerade vorher hat Paulus uns einen wichtigen Hinweis gegeben, wie wir diese Aussage zu verstehen haben. Er hat nämlich gerade gesagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das Ich, das mit Christus gekreuzigt wurde, lebt nicht mehr. Es wurde ja gekreuzigt. Es war die von Gott losgelöste Identität. Die Bibel bezeichnet diese Identität auch als Sünde. Bevor Paulus auf dem Weg nach Damaskus Jesus begegnete, führte er sein Leben nach seinen eigenen Vorstellungen. Seine Vorstellungen waren die Maßstäbe für seine Entscheidungen. Er richtete sich zwar nach dem, was im Gesetz des Mose stand oder wie er es verstand, allerdings war er trotzdem weit weg von Gott. Und als Jesus ihm dann dort auf dem Weg begegnete und ihn mit körperlicher Blindheit schlug, wurden ihm die geistlichen Augen für Gottes Wahrheit geöffnet. Das ist ein sehr interessanter Zusammenhang. Als Jesus ihm begegnete und ihn blind machte, so dass er nichts sah, wurden seine geistlichen Augen geöffnet, damit er Gottes Wahrheit erkennen konnte. In diesem Moment starb der Sünder in ihm, sein altes Ich. Nun wurde Jesus Christus der Herr im Leben des Paulus, nicht mehr sein eigener Wille. Das bestätigt Paulus selbst mit den Worten, sondern Christus lebt in mir. Wenn man diese Aussage zum ersten Mal hört, kann sie recht seltsam erscheinen. Wie soll nämlich ein anderer in mir leben? Viele von uns sind aber schon jahrelang mit diesem Gedanken unterwegs, aber auch uns tut es gut, mal wieder darüber nachzudenken. Jesus hatte seinen Jüngern bereits vor seinem Tod erklärt, wie er ihnen nach seiner Himmelfahrt nahe sein würde. wie er sie begleiten würde. So spricht er in Johannes 14, Vers 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Auch nach seinem Tod kam Jesus nochmals auf dieses Thema zu sprechen. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Wir sehen, der Heilige Geist kommt im Namen Jesu auf uns. Er zieht in unser Herz ein. Er lehrt uns, er erinnert uns an Jesu Worte und er erfüllt uns mit Kraft, um Jesu Zeugen zu sein. Jesus nimmt also durch seinen Heiligen Geist Wohnung in uns. Das bedeutet aber keinesfalls, dass er uns die Identität raubt. Im Gegenteil. Wenn wir zum Glauben kommen, wird uns eine neue Identität geschenkt. Viele Zusagen in der Bibel, die dieser neuen Identität gelten, betreffen jeden Nachfolger. Neil Anderson hat eine hilfreiche Übersicht dieser Aussagen erstellt, die unter anderem in seinem Buch Neues Leben, Neue Identität zu finden ist. Ich habe einige Exemplare dieser Liste ausgedruckt und werde sie nachher hinten am Ausgang auslegen. Wer sich dafür interessiert, darf sich sehr gerne ein Blatt mitnehmen. Einige Aspekte dieser neuen Identität in Christus möchte ich hier nennen. Weitere findet ihr dann auf der Liste. Ich bin von Christus erwählt und berufen, Frucht zu bringen, steht in Johannes 15, Vers 16. Ich bin ein Miterbe Christi und teile sein Erbe mit ihm, Römer 8, 17. Ich bin ein Tempel Gottes, sein Geist und sein Leben wohnen in mir, 1. Korinther 3, 16 und 6, 19. Ich bin ein Kind Gottes und werde Christus gleich sein, wenn er wiederkommt. 1. Johannes 3, Vers 1 und 2. Ich bin ein Feind des Teufels. 1. Petrus 5, Vers 8. Ich bin nicht der große Ich Bin, den wir in 2. Mose Kapitel 3 begegnen. Doch durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. 1. Korinther 15, Vers 10. Es ist kaum zu fassen, was Gott aus einem Menschen macht, der auf seinen Ruf antwortet. Wir könnten jeder dieser Aussagen näher betrachten, aber ich greife beispielhaft nur drei dieser Aussagen heraus. Die erste: Christus lebt in mir. Mein Leib ist ein Tempel Gottes, sein Geist und sein Leben wohnen in mir. Das finden wir in 1. Korinther 3, Vers 16 und 6, Vers 19. Was für eine hohe Wertschätzung spricht die Bibel hiermit dem menschlichen Körper aus? Das ist alles andere als Leibfeindlichkeit, so in dem Sinn, der Geist ist gut, aber der Leib ist schlecht. Überhaupt nicht. Frage zum Nachdenken. Behandeln wir unseren Leib als Tempel Gottes so, dass er sich daran erfreuen kann? Zweitens, Christus lebt in mir. Dadurch bin ich ein Glied am Leib Christi geworden. 1. Korinther 12, Vers 27 und Epheser 5, 30. Die weltweite Gemeinde ist der Leib Christi. Dieses Bild enthält eine starke Botschaft. Jedes Glied an unserem Körper ist ja unglaublich wichtig. Das Ohr zum Hören, den Darm, den wir nicht sehen, zur lebensnotwendigen Nahrungsaufnahme oder so ein kleiner Fingernagel, um die empfindliche Fingerspitze zu schützen. So ist auch jeder Jünger in Jesu Gemeinde wichtig. Jeder kann etwas beitragen und dazu ist er auch berufen. Es ist ja ein Verlust für unseren Körper, wenn zum Beispiel unser Ohr seinen Dienst versagt. Wie schade, wenn man plötzlich nicht mehr gut hören kann. Genauso ist es auch ein Verlust für die Gemeinde, wenn jemand seinen von Gott zugedachten Dienst nicht ausführt. Frage zum Nachdenken. Ist dir bewusst, dass du eine besondere Person in der Gemeinde Gottes bist? Dass du eine Aufgabe von Gott übertragen bekommen hast, die nur du ausfüllen kannst? Wenn du diesen besonderen Platz noch nicht gefunden hast, dann mach dich doch heute auf die Suche. Du darfst auch gern einige Geschwister um Hilfe bitten. Sie werden dir ganz bestimmt gerne helfen. Drittens, Christus lebt in mir. Und allein durch seine Gnade bin ich, was ich bin. 1. Korinther 15, 10. Dieses Bewusstsein ist der beste Schutz gegen Hochmut. Und gleichzeitig ist es auch der beste Schutz gegen einen Minderwertigkeitskomplex. Gottes Gnade kann uns von Stolz befreien und sie kann uns auch von Minderwertigkeit heilen. Es gibt immer wieder Situationen in meinem Leben, in denen ich mich frage, wer bin ich, dass ich diese Aufgabe oder diese Rolle übernehmen kann oder soll. So etwa erging es mir, als ich in Paraguay zum ersten Mal in unserer Gemeinde als Jugendpastor eingesetzt wurde. Ich fühlte mich wie vor einem riesigen Berg. Wie sollte ich das schaffen? Ähnlich geht es mir vor manch einer Predigt. Wer bin ich, dass ich mit meiner so begrenzten Erkenntnis Gottes Wort verkündigen soll? Bin ich überhaupt würdig dazu? Und wiederholt ist mir in solchen Fällen dieser Vers aus 1. Korinther 15 in Erinnerung gekommen. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Nicht durch akademische Leistungen, ja nicht einmal durch geistliche Früchte muss ich Gott irgendetwas beweisen. Er hat mich berufen. Er hat mich hierher geführt. Seine Gnade hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Seine Gnade ist auch stark genug, mich durch alle Herausforderungen zu tragen, die auf mich zukommen. Wir dürfen, ja wir sollen sogar ein gesundes Selbstbewusstsein haben. Nicht, weil wir uns etwas auf unsere eigenen Fähigkeiten einbilden, sondern weil es ein Zeichen unseres Gottvertrauens ist. König David hat diesen Gedanken in Psalm 27, Vers 1 formuliert. Wir haben ihn erst schon in der Lesung von Charles gehört. Ich wiederhole diesen einen Vers noch. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wir müssen uns also vor keinem Menschen fürchten oder vor irgendeiner großen Herausforderung zurückschrecken. Nein, wir dürfen mutig vorwärts gehen, weil Christus in uns lebt. Wir kommen zum dritten Abschnitt unseres Verses. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, schreibt Paulus. Wenn die Bibel den Begriff Fleisch auf den Menschen bezieht, können besonders drei verschiedene Bedeutungen mitschwingen. Einmal kann es sich auf die Geschöpflichkeit des Menschen beziehen, aus dem Stoff, aus dem wir gemacht sind. Fleisch, Blut, Knochen kennen wir. Weiter bezieht es sich auch auf die Vergänglichkeit des Menschen. Das Fleisch des Menschen vergeht, aber der Geist bleibt. Und in der Ewigkeit wird der Geist einen neuen Leib erhalten. Das lesen wir in 1. Korinther 15. Die dritte und tiefste Bedeutung sieht im Fleisch aber ein Zeichen der Auflehnung gegen Gott. In diesem Sinn gebraucht Paulus den Begriff wiederholte Male in seinen Briefen. Als ein Beispiel davon erwähne ich die Gegenüberstellung von den Werken des Fleisches einerseits und den Früchten des Geistes andererseits, die wir in Galater 5 finden. Dort nennt Paulus als Werke des Fleisches zum Beispiel Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit und einige weitere. Als Früchte des Geistes nennt er Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit und einige weitere. Nun ist es doch so, dass wir nach unserer geistlichen Wiedergeburt immer noch in unserem Fleisch leben. Und unser Fleisch trägt in der Folge des Sündenfalls die Sündhaftigkeit immer noch an sich. Daher erleben wir im Alltag auch diese Spannung, dass ein Teil von uns zur Sünde neigt und ein Teil von uns das Gute tun will. Deshalb versagen wir und schaffen es nicht, vollständig Gottes Willen zu tun. Paulus selbst kannte diese Spannung allzu gut. Er beschreibt sie in Römer Kapitel 7. Ich lese die Verse 18 und 19. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das schreibt Paulus. Ich kann seine Worte so gut nachvollziehen. Egoistische Motive, Lieblosigkeit, Selbstgerechtigkeit, unreine Gedanken. All diese Dinge erinnern mich daran, wie dringend notwendig ich Gottes Vergebung immer wieder brauche. Bei dieser Bestandsaufnahme drängt sich die Frage auf, ja, wenn das so ist, welcher Unterschied besteht dann zwischen einem Nachfolger Jesu und einer Person, die die Kosten der Nachfolge nicht auf sich nehmen will? Kurz, was unterscheidet einen Jünger Jesu von einem Sünder? Zwei Bibelstellen geben auf diese Frage eine hilfreiche Antwort. Die erste Stelle führt uns zurück an den Donnerstagabend vor Jesu Kreuzigung. Beim Abendessen steht Jesus auf, legt sich die Dienstschürze an und beginnt, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Als er zu Petrus kommt, will dieser solchen Dienst von Jesus nicht annehmen. Das geht ja gar nicht. Jesus antwortet ihm, und das lesen wir in Johannes 13, ab Vers 8. Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. Simon kehrt um und sagt, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Vers 11. Wir halten fest, Jesus bezeichnet 11 seiner Jünger als rein. Dennoch haben sie es nötig, dass ihnen wieder die Füße gewaschen werden. Die Füße haben den direkten Kontakt mit der Erde und werden dadurch immer wieder beschmutzt, zwar oberflächlich. Jesus verwendet dieses Bild, um die Reinheit seiner Jünger zu beschreiben. In ihrem Wesen sind sie bereits gereinigt. Sie haben in Christus eine neue Identität bekommen und die alte Identität des Sünders abgelegt. Sie ist gestorben. Aber im Kontakt mit der Welt begehen sie wieder sündige Taten und werden dadurch oberflächlich beschmutzt. Deshalb haben sie es immer wieder nötig, von diesem oberflächlichen Schutz reingewaschen zu werden. Aber in ihrer neuen Identität sind sie bereits rein. Das ist der große Unterschied zwischen einem Jünger Jesu und einem Sünder. Der zweite Text, der dieses Verständnis unterstreicht, steht in 1. Korinther 6. Dort schreibt Paulus den Korinthern in den Versen 9 bis 11, oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher und einige weitere zählt er dort auf, diese werden das Reich Gottes nicht ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Und jetzt kommt der Punkt. Er sagt, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden. Wodurch? Durch den Namen des Herrn Jesus Christus, und durch den Geist unseres Gottes. Das ist der Glaube, an den Paulus sich klammert, obwohl er noch im Fleisch lebt. Wir sind also bereits reingewaschen. Wir sind geheiligt. Wir sind gerecht geworden durch den Namen Jesu Christi und durch seinen Geist. Da wir uns im Fleisch aber noch versündigen, ist es notwendig, dass wir unsere Schuld immer wieder zu Gott bringen und von ihm Vergebung empfangen. Im Bild gesprochen heißt es, wir haben es nötig, dass Jesus immer wieder unsere Füße wäscht. Wir brauchen das. Kurz noch etwas zum letzten Teil des Verses. Paulus hat gesagt, wir leben im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Im Grunde formuliert Paulus hier, was wir schon in 1. Korinther 6 gelesen haben. Jesus Christus hat uns gerecht gemacht, nicht indem er uns die berechtigte Strafe aufgelegt hätte, sondern indem er sich selbst hingab. So groß war seine Liebe zu uns. Er bezahlte mit seinem Blut unsere Schuld. Das hätten wir nie selber tun können. Und an diesen gnädigen Sohn Gottes glauben wir. Er wohnt in uns und er verändert uns von innen her. Wir haben nun Galater 2, Vers 20 in 4 Abschnitte geteilt. Ich will jetzt den Zusammenhang dieses Verses einmal aus einer persönlichen Perspektive schildern. Und dabei trifft diese persönliche Perspektive auf jeden Gläubigen zu. Jesus Christus, Gottes Sohn, hat mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben. Dort fängt alles an. Er bezahlte mit seinem Blut am Kreuz meine Schuld. Dadurch bot er mir die Befreiung von der Sklaverei der Sünde an. Er lud mich ein, ihm nachzufolgen. Als ich seiner Einladung folgte, starb der Sünder in mir. Das war die von Gott losgelöste Identität. Durch seinen Heiligen Geist nahm Christus Wohnung in mir. Mir wurde eine neue Identität geschenkt. Ich wurde ein Kind Gottes und damit wurde ich in sein Reich eingesetzt. Mir wurde sogar die Ehre erwiesen, sein Botschafter in dieser Welt zu sein. Ich wurde als Glied in der weltweiten Gemeinde Christi berufen, mich für die Erbauung der Gemeinde einzusetzen und durch Wort und Tat die frohe Botschaft des Evangeliums weiterzugeben. Wenn ich gesündigt habe, bekenne ich ihm meine Schuld und er wäscht mich rein von diesem oberflächlichen Schmutz. Bei allen Schwierigkeiten und Anfechtungen kann ich mich an den Sohn Gottes klammern, weil er mich geliebt hat und er sich selbst für mich hingab. Sein Opfer hat für all meine Unvollkommenheit Genüge getan. Halleluja. Wir kommen zum Schluss. Christus in mir. 3 Worte. Ein gesamtes Lebensprogramm. Wir haben das Beispiel des Paulus. Durch diesen Mann, der diesen Text damals niederschrieb, gelangte die frohe Botschaft aus Asien in weite Teile Europas. Wer seine Biografie kennt, sieht auf eindrückliche Weise, wie Gott einen unvollkommenen Menschen gebrauchen kann, um sein Reich zu bauen. Möge unsere Identität in Christus immer stärker zur Entfaltung kommen. Möge er mit seiner Kraft in uns und durch uns wirken, sodass immer mehr Menschen den Weg zu ihm finden und in ihm Heilung und Erlösung finden. Lasst uns mit den Worten der Heiligen Schrift beten. Und zwar, indem wir diesen Vers gemeinsam singen. Es ist für euch natürlich sehr neu. Ihr habt das Lied noch nur einmal gehört. Aber wir singen es zweimal durch. Und ja, so ein Lied hilft ja auch, den Vers im Gedächtnis zu behalten. Ist dafür eine großartige Möglichkeit. In diesem Lied, durch diesen Bibelvers, bekennen wir nämlich vor Gott und Menschen, dass Christus in uns lebt und dass wir an ihn glauben. Ich lese noch einmal den Text, damit wir den im Ohr haben. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an Gottes Sohn, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingab. Ich bitte die Jugendgruppe wieder nach vorne und dann singen wir das Lied gemeinsam zweimal durch.
Ich habe jetzt im Fleisch lebe ich im Glauben.